Willkommen im Kapitalcafé. Bevor es losgeht, hier der Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellen keine Anlageberatung, Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, Kryptowährungen oder anderen Finanzinstrumenten dar. Alle unsere Meinungen sind persönlich und basieren auf öffentlich zugänglichen Informationen, die als zuverlässig gelten, aber nicht garantiert werden können. Investitionen sind mit Risiken verbunden. Daher solltest du vor einer Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und gegebenenfalls sich weitere Informationen einholen. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Kapitalcafé, eine neue Folge und wir haben wieder einen Gast da. Wir haben jemand wieder aus der X-Community und zwar haben wir heute den Sparsarkasmus zu Gast. Hi, grüß dich.
Hi, grüß dich.
Schön, dass du da bist und was ich feststelle, wir haben wieder jemand aus Süddeutschland da. Sind die Süddeutschen besonders gut und intensiv hinter ihrer Geldanlage her?
Ja, also ich komme, wie du sagst, aus dem schönen Niederbayern und also in der Nähe von der österreichischen und tschechischen Grenze. Und ja, ich würde sagen, gemischt. Also ich kenne schon einige Leute in meinem Umfeld, die sich mit Aktien und auch Kryptowährungen auseinandersetzen, aber genauso viele, die da überhaupt kein Interesse dran haben oder ich sag mal nicht, das heißt bequatschen lassen, aber man versucht ja immer, die Aktienkultur ein bisschen zu fördern und da prallt es einfach ab. Ich nenne die immer ein bisschen beratungsresistent, das ist ein schönes Wort.
Wie bist du denn zum Investieren gekommen? Was waren denn deine ersten Schritte an der Börse?
Ich bin 31 Jahre alt und ich bin mit 18 zum Investieren gekommen und zwar per Zufall würde ich es jetzt mal so nennen. Mein Vater hatte, als ich auf die Welt gekommen bin, mir ein Aktien- oder Unidepot angelegt und davon wusste ich auch nichts, bis ich volljährig geworden bin und das hat er mir dann einfach vermacht und gesagt, ja, so ein Startkapital, da ist dann auch damals ein VW Polo daraus entsprungen, dass ich dann auch zur Schule und später zu arbeiten fahren konnte. Einmal kostete auch ein VW Polo nur 18.000 Euro und nicht irgendwie 40. Also war dann auch eine sehr feine Sache und ich habe am Anfang mich gar nicht wirklich beschäftigt mit den Aktien. Das war für mich ganz fremd und ich wusste auch gar nicht, was ich damit machen soll. Mein Vater hat nur zu mir gesagt, ich soll nicht irgendwie alles ausgeben, was ich da bekommen habe. Das habe ich erstmal bei der Seite liegen lassen, bis ich dann gemerkt habe, dass hier hin und wieder mal eine Dividende eingetrudelt ist. Und dann dachte ich mir als 18-Jähriger, das ist doch ganz nett, da kommt einfach Free Money rein und da muss ich mir irgendwie, ja, ich muss mir das ja auch irgendwie erklären können, warum das so ist. Also da ist doch mal irgendwo ein Haken. Das war natürlich mit komplettem Unverständnis zu der Thematik. Und dann habe ich mich eben ein bisschen mit meinem Vater unterhalten. Der hat mir das gerne näher beigebracht. Und als so ein Basisverständnis da war, habe ich mich selber dazu entschieden, viele Bücher und auch online mich da rein zu nörden und einfach mehr Wissen anzueignen, weil ich mir dachte, okay, naiver Gedanke eines jungen Erwachsenen, man kann relativ leicht Geld machen, wenn man da was anlegt. Also so hat es angefangen und dann hat sich das einfach weiterentwickelt.
Jetzt bist du ja nicht nur als Sparsarkasmus auf X unterwegs, sondern du schreibst ja auch schon länger für ein Online-Portal für Aktienwelt 360, also ein Magazin, dass es ums Investieren geht. Wie kam es denn dazu?
Ich hatte dann 2019 mich so stark in die Thematik reingearbeitet, dass ich mich mal einem damaligen Online-Magazin Fool Deutschland, das gibt's ja nicht mehr, also es kommt ja ursprünglich aus Amerika, der Motley Fool, und die hatten einen deutschen Ableger und die haben Autoren für die freie Seite gesucht, die ja so ein bisschen über Aktien schreiben, Geldanlage und so weiter, weil die wollten ja auch quasi die Aktienkultur in Deutschland fördern. Und da habe ich aus einer Bauchentscheidung heraus einfach mal hingeschrieben, dass ich da Bock drauf hätte und mir dann relativ gutes Wissen angeeignet habe und ob ich da irgendwie mitmachen könnte. Und dann musste ich da so ein relativ unkonventionelles, aber unkompliziertes Bewerbungsverfahren durchlaufen. Das hat dann auch geklappt, habe da so ein paar Testartikel geschrieben, die waren dann auch zufrieden damit. Und so habe ich auch so die ersten Füße dann in diese Branche gesetzt und quasi dann zu dem Zeitpunkt war es schon ein Hobby, das ich sehr gerne verfolgt habe, habe ich dann so stückweise ein bisschen zum Beruf gemacht. Und es hat sich ausgedehnt mit der Zeit, dass ich jetzt auch als Aktienanalyst da tätig bin und Diensteleiter und auch weiterhin als freier Autor. Allerdings heißt das Unternehmen nicht mehr Fool Deutschland. Die haben sich aus Deutschland zurückgezogen und haben das Geschäft an die Aktienwelt 360 veräußert.
Super. Ich muss sagen, ich hatte mit 18 auch das Glück, dass ich dann ein Sparkonto, was dann aufgelöst wurde. Bei mir hat es dann nur für den Renault Clio gereicht, aber ich habe mich damals auch sehr gefreut und den Führerschein. Ich kam damals echt noch nicht auf die Idee, das Geld irgendwie richtig anzulegen, außer vielleicht nochmal irgendwie einen Fonds abzuschließen, und habe das, glaube ich, damals auch gemacht, und dann bin ich erst später zu Aktien gekommen. Aber spannend auf jeden Fall auch, dass du nicht nur in der X-Community unterwegs bist, da lese ich immer regelmäßig deine Tweets, sondern du ja auch richtige Artikel schreibst für die Aktienwelt 360. Wie kann man sich das vorstellen? Schreibst du da einmal im Monat? Gehst du da eher auf wirkliche Aktienanalysen ein? Machst du eher eine Marktbetrachtung? Erzähl doch da mal ein bisschen aus deinem Alltag.
Ich versuche es möglichst gut zu erklären, weil ich habe einige Arbeitsbereiche. Hauptsächlich betreue ich zwei Dienste. Es gibt das Flaggschiff von der Aktienwelt 360, ist der Aktienkompass. Das ist ein relativ anfängerfreundlich und auch sehr breit gefächerter Börsenbrief, wo es ein Dachanalystenteam gibt, die sich eben mit Unternehmen aus dem Dachraum beschäftigen. Und es gibt das internationale Ressort, wo natürlich alles andere reinfällt, aber hauptsächlich US-Werte. Die Zusammenarbeit überschneidet sich an manchen Stellen, aber ich bin hauptsächlich für die internationale Arbeit zuständig in dem Dienst. Arbeite da zum Beispiel auch sehr eng mit Florian König zusammen, das ist unser Chefanalyst. Und dann gibt es noch das digitale Zeitalterportfolio. Das ist ein Dienst, wie der Name vielleicht schon verrät, der beschäftigt sich hauptsächlich mit digitalen Chancen, also auch viel, weil waren es 5G-Aktien, damit hat es angefangen, dann über zu SaaS oder viel Software, und jetzt geht es natürlich in die Richtung KI und alles, was mit der KI zusammenhängt, Rechenzentren, Strom oder generell die ganze Infrastruktur, die da jetzt quasi nicht nur neu geschaffen wird, sondern sich auch verändert durch diesen ganzen Wandel.
Weißt du, was ich total geil finde? Ich habe den Newsletter und ab und zu komme ich auf eure Seite drauf und war mal so, und dass ich jetzt wahrscheinlich 27, 30 Artikel von dir schon gelesen habe und wir jetzt hier im Podcast zusammenkommen. Und weißt du was, aber die Leute bei uns, die den Podcast hören, immer sehr interessieren in zwei Sachen. Weißt du noch, was deine erste Dividende war und wie hoch?
Ach, nee. Das weiß ich wirklich nicht mehr. Also das habe ich nicht. Ich habe mitbekommen, dass ihr das den Marc von More Dividends, glaube ich, gefragt habt. Und das waren, glaube ich, 21 Cent von Reality Income, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Aber ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung.
Ja, aber hattest du denn so ein klassisches wirklich Allianz, München Rück, so diese Langweilen? Oder war da auch so ein crazy Titel wie Nvidia drin und dein Vater hat dir gesagt, das ist nicht Gaming, das ist KI, und halt mal so nochmal?
Also vor 13 Jahren war ja KI überhaupt noch kein Thema. Und leider war da auch ihn wieder nicht im Depot. Dafür wäre ich ihm sehr dankbar heute. Das wäre eine ordentliche Rendite gewesen. Nee, mein Vater hat schon immer eher auf Dividendenwerte gesetzt. Also eher so eine defensive Strategie gefahren und hat halt, ja, so, ich sag mal, klassische Dividendenwerte drin gehabt. Also natürlich auch so eine Allianz, Münchner Rück spielt da auch ein Thema, auch viele Amerikaner, Briten. Also er hat immer geschaut, dass es irgendwie so aufteilt, dass er nicht monatlich, aber ich sag mal relativ häufig irgendwo einen Cashflow hat durch Dividenden, und ja, hat sich da eher auf deutsche und amerikanische Aktien fokussiert mit ein paar Ausnahmen. Was gibt es denn da noch? Vale, das ist eine brasilianische Rohstoffaktie. Ich glaube, die kennt wahrscheinlich fast niemand. Zumindest kannte ich sie nicht lange Zeit. Ja, das war so, also eher ein defensives Depot quasi, auch damit es nicht so volatil ist und Dividenden reinkommt.
Wir wissen ja bei Ben alle, er ist ja der große Dividendenjäger. Würdest du dich auch eher als der Dividendenaktienanleger bestehen oder bist du eher der Richtung Wachstumsaktien oder verfolgst du eine ganz andere Strategie?
Ich mag beides sehr gern. Ich habe mir einfach viel von der Strategie von meinem Vater beibehalten, beziehungsweise ich habe eben das Depot nicht groß umstrukturiert oder Verkäufe getätigt. Und am Anfang habe ich auch noch mehr oder weniger Käufe getätigt durch die einfließenden Dividenden und meine ersten Gehälter. Ja, ich sage jetzt nicht auf Empfehlung, aber ich habe meinen Vater gefragt, was könnte ich denn jetzt kaufen, und habe das dann entsprechend reingelegt. Und deswegen kamen dann ja auch eher Dividendenaktien rein, weil das eben sein investierendes Mindset war und ich mich zu dem Zeitpunkt, das waren die ersten 2-3 Jahre, wo ich das Depot hatte und mich da angefangen habe reinzufuchsen, einfach nicht so gut auskannte. Und ich würde sagen, ich habe 60-70% nach wie vor mit defensiven Dividendenaktien eben als Core Also ich fahre eine Core-Satellite-Strategie. Diese Aktien oder dieser Teil im Portfolio soll mir einfach Cashflow bringen. Zum einen, dass ich das reinvestieren kann, zum anderen, dass ich zum Teil auch Kosten decken kann und da einfach unabhängiger bin vom Arbeitsmarkt, sage ich jetzt mal. Ich bin ja selbstständig oder ein Freiberufler, also ich habe keine Festanstellung schon seit letzten Sommer. Und dadurch ist das natürlich auch ein wichtiger Aspekt bei mir, dass ich so auch ein bisschen Einkommen generiere. Und deswegen habe ich auf jeden Fall Dividenden-Fable. Und was ich aber, was mich immer unter den Fingernägeln juckt oder wie man da sagt, sind natürlich Wachstumsaktien. Und da spielen die anderen 30-40% eine große Rolle bei mir, ja.
So, für die alle Leute, die erst ab morgen natürlich deine Posts und alles, was kommt, liest und deine ganzen Artikel, was ist denn dein nächster totaler Banger, wo du sagst, jetzt reingehen und dann in 3 Jahren dann so verkaufen? Also ich erzähle dir erstmal mein großes Ding waren Uran gewesen, vor 3 Jahren gut rein und letztes Jahr raus und jalla, das war super. Was denkst du denn so, was sind deine 30% Spekulationen in der Zukunft?
Also erstmal Glückwunsch zum Uran-Deal. Deal hört sich schlecht an. Oder zu dem Investment. Ich bin nicht so branchenfokussiert. Also ich habe in den letzten Jahren viel auf Software gesetzt. Also SaaS, ne, das hat sich Stand jetzt, wenn man die Kurse anschaut, nicht so ausgezahlt. Weil da viele Leute eben der Meinung sind, oder der Markt ist der Meinung, dass die KI-Aktien ja die ganzen Software-Sachen ersetzen, wie Salesforce Monday und so in die Richtung, die habe ich im Depot, sehe ich ein bisschen anders. Ich habe da auch zum Teil nachgekauft. Was ich natürlich weiter verfolge, sind auch KI-Aktien, also Automatisierung. UiPath habe ich zum Beispiel im Depot, die sind ja schon seit, weiß nicht wie viel, 2-3 Jahren notieren die ziemlich tief, auch für mich unverständlich. Ich habe Plattformunternehmen wie Uber oder Airbnb, auf die ich setze. Also ich bin da nicht so festgelegt und nicht jedes Unternehmen ist jetzt, ich sage 100% High Risk, High Reward Wachstumsunternehmen. Ich denke mal, das Verrückteste in Anführungsstrichen oder wo am meisten Fantasie drin ist, was ich im Depot zuletzt mir reingeholt habe, war Rocket Lab, also quasi Raumfahrttechnologie.
Ja, absolut. Also ich kann es nachvollziehen. Ich verfolge das sehr stark auf X und da gibt's ja ganz viele, die ja auch mit dem Börsengang von SpaceX und so jetzt da groß unterwegs sind. Muss auch sagen, ich bin auch in die Aktie investiert, freue mich darüber, wie gerade läuft. Aber da kann es natürlich auch ganz schnell wieder nach unten gehen.
Auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Also zu mir muss man auch noch wissen, ich investiere eigentlich ziemlich, also mit einem sehr langen Zeithorizont. Also wenn ich in eine Aktie reingehe, dann halte ich die in der Regel mindestens 10 Jahre. Und dadurch, dass ich jetzt 13 Jahre an der Börse bin, habe ich eigentlich kaum Veräußerungen getätigt. Höchstens dann, wenn aus meiner Sicht der Investment-Case einfach gescheitert ist oder ich hatte auch in dem Rahmen dieser spekulativeren Anlageseite von mir auch Totalverlust. Ja gut, die sind dann einfach hops gegangen, die Anlagen.
Buchst du die dann irgendwann mal aus? Also psychologisch gesehen zieht dann ja sowas immer das Depot ganz schön nach unten. Und dann gibt's ja Leute, die dann sagen, hey, ich buche mir die dann irgendwie mal aus oder lässt du die dann einfach weiterlaufen, bis sie dann halt irgendwie keine Rolle mehr spielen?
Ist unterschiedlich. Also ich habe ein paar laufen lassen. Ich hatte zum Beispiel auch mal Lilium im Depot, wenn euch das was sagt. Das war ein Münchner Startup für Flugtaxis.
Ich glaube, ganz schlimm, Erinnerung, ja, das auf jeden Fall mal von gehört. Ob ich sie im Depot habe, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ja, aber ich erinnere mich dran, auch Fördergelder gingen da gut rein.
Genau, und die mussten dann auch irgendwann mal, also die haben eine Investorensuche gestartet, um das kurz mal anzuschneiden, dann hat das nicht funktioniert, beziehungsweise ein Investor ist abgesprungen, dann haben sie beim bayerischen Staat gebettelt und das wurde ihnen dann schlussendlich noch verweigert und dann sind sie pleite gegangen. Jetzt wurden irgendwie die ganzen Patente, die wohl meines Wissens nach ganz gut sind, irgendwie nach China oder ins Ausland verscherbelt und der Rest wird liquidiert, ist natürlich ein Totalverlust, der war da noch mit ein paar Cent im Depot drin, den habe ich jetzt vor ein paar Wochen oder Monaten ausgebucht, weil ja, schaut dann sauberer aus und ich erwarte mir jetzt dann kein großes Comeback an der Aktie.
So, was auch noch viele Leute interessiert ist, die meisten, die uns zuhören, fangen ja irgendwie an. Ich hole mir mal ein Buch, also ich bestelle es mir jetzt klassisch bei Amazon, Börse für Dummies etc. A, was war dein erstes Buch, wenn ich noch dran erinnern kannst? Und B, gibt es so ein Buch, wo du sagst, hey, vielleicht Finanzfluss mit ihrem Buch oder so, lies mal das, dann hast du erstmal ein gutes Basiswissen, anstatt irgendwie nur irgendwie bei Google irgendwelche Artikel zu lesen?
Ja, also ich habe mir tatsächlich, ich glaube, mein erstes Buch war von André Costolani, Die Kunst über Geld nachzudenken. Das passt jetzt nicht ganz zu meinem Investitionsansatz, weil er ja einer der besten Spekulanten der Geschichte war, kann man so sagen. Aber ich finde, das Buch bringt einem extrem viel über Börsenpsychologie und wie die Börse funktioniert, also von den Zyklen her und von den Emotionen, die da eine Rolle spielen. Und das hilft ungemein aus meiner Sicht, um auch die Volatilität zu ertragen und ein bisschen mehr zu verstehen, was passiert da eigentlich, wenn die Kurse sich so bewegen. Weil das ist ja gerade auch für Anfänger oftmals ein bisschen ja nicht so greifbar. Und was habe ich denn noch so gelesen? Ich hatte tatsächlich auch am Anfang, muss ich rückwirkend sagen, würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt wieder machen, aber ich hatte auch Bücher von Carsten Maschmeyer, von Thelen oder Dirk Müller gekauft. Das sind also Dinge, die, wenn du auf Amazon schaust, dann kommt das meistens oder kam das zu der Zeit relativ weit oben. Ich will sie jetzt nicht schlecht reden, die Bücher waren durchaus informativ auf eine gewisse Art und Weise, aber würde ich jetzt auch nicht als Top-Lektüre weiterempfehlen. Was ich noch gelesen habe, war von Peter Lynch ein Buch, Lynch 3, also Klassiker. Ja?
Also die Klassiker. Spätestens Carsten würde jetzt reingehen und sagen, wir sind hier kein Buchclub. Aber auf jeden Fall, Andrea Costolani, das ist wirklich so, glaube ich, für jeden der Einstieg immer. Und ja auch ein bisschen über Psychologie was zu lernen im Kontext zu Geld, ist ja auf jeden Fall auch immer absolut hilfreich.
Genau. Wir sind seit diesem Jahr auch bei Wikifolio unterwegs. Morgen geht ja die Börse wieder los. Und wenn du jetzt, Geld spielt keine Rolle, einen Aktientitel aussuchen dürftest, den ich morgen kaufen kann in unser Kapitalcafé Wikifolio, zukünftig ETF. Welche wäre das und wieso?
Ich habe mir da muss ich mir ein paar Gedanken machen, aber ich habe da im Vorfeld schon drüber nachgedacht, weil ich mir dachte, es könnte sowas in die Richtung kommen. Ich würde mich tatsächlich für Airbnb entscheiden. Das hat zweierlei Gründe. Also zum einen komme ich, also ich war ja, wie erwähnt, nicht immer in der Finanz- oder Geldbranche tätig. Ich komme ursprünglich aus dem Tourismusbereich und habe da deswegen leichten Fable für Tourismusunternehmen, obwohl ich weiß, dass die meisten nicht so die Renditebringer sind. Bei Airbnb finde ich, sehe ich das ein bisschen anders, weil das einfach weil ich das Geschäftsmodell so genial finde und ich finde, die Börse honoriert das noch nicht so, wie es sollte angesichts der Fortschritte, die sie machen oder auch der Produkt- und Plattformweiterentwicklung. Ich meine, Airbnb als Marke muss ich wahrscheinlich jetzt nicht groß erklären, aber zum Geschäftsmodell vielleicht ein, zwei Wörter. Die vermitteln ja nicht nur individuelle Unterkünfte, also nicht mehr nur, sondern haben ja mittlerweile auch ausgewählte Hotels, also Boutique-Hotels, schönere, kleinere Designer-Hotels, die dann quasi eher noch mit diesem Market, mit der Marke, mit dem Markengedanken zusammenpassen, mit aufgenommen und wuchern da jetzt auch langsam im Bereich von Expedia und Booking. Und sie haben zusätzlich, ich glaube, war das jetzt Anfang dieses Jahr oder letztes Jahr, bin ich mir nicht sicher, aber auf jeden Fall innerhalb des letzten Jahres Services und Dienstleistungen rausgebracht, damit man quasi entweder Dienstleistungen im Sinne von Ausflügen, also so eine Art Get Your Guide, haben sie ja mit aufgenommen, wenn ich es jetzt einfach mal umschreiben könnte, und erweitern ja dadurch eigentlich ihre Zielgruppe extrem und können auch richtig schön Cross-Selling betreiben. Das ist eine Geschichte, die ich sehr spannend finde. Und wenn ich mir die Aktie angucke, wie sie momentan bewertet wird, und beim KGV ist zwar bei 32 aktuell und somit könnte man meinen, ist recht teuer und der Aktie wird schon entsprechend eine Premiumbewertung zugetraut, aber ich finde, das KGV ist nicht die ideale Kennzahl, um Airbnb zu beurteilen, weil wir hier auch einige aktienbasierte Vergütungen haben, die den Gewinn und auch Sondereffekte im letzten Quartal, die den Gewinn ein bisschen drücken. Ich schaue da eher lieber auf den Cashflow, der generiert wird, und setze das ins Verhältnis zum Unternehmenswert. Und da haben wir ein Multiple von 15. Und das ist für ein Unternehmen, das zweistellig wächst und extrem profitabel ist und jetzt gerade erst expandiert in neue Märkte und in neue, also sowohl regional als auch produktseitig, finde ich das einfach ein No-Brainer aus meiner Sicht. Also auch ohne eine Empfehlung jetzt aussprechen zu wollen an der Stelle.
Airbnb kommt ins Depot raus. Das ist mal ein ganz anderer Titel. Beim letzten Mal hatten wir ja Marc mit Mastercard. Und ihr seht hier auch bei uns vielfältig und breit gestreut.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte die Aktie auch mal, oder ich habe, glaube ich, ein oder zwei, als sie an den Start gegangen sind. Wenn man sich hier wirklich so die Bewegung anschaut, ist sie ja wirklich, ja, so ein bisschen immer relativ gleich, aber hat den wirklichen Ausbruch noch nicht geschafft. Ich finde aber auch das Argument, was du gesagt hast, total nachvollziehbar. Und wenn sie es dann noch schaffen, sozusagen links und rechts das noch mitzunehmen, was man anschlussmäßig zu dem ganzen Business dazu packen kann, ist das natürlich auf jeden Fall eine interessante Marke und interessante Aktie, sich die mal anzuschauen. Super, die nehmen wir mit auf. Ich sehe auch in unser Wikifolio-Portfolio, ich habe mich jetzt auch mal angemeldet, Ben, gerade unsere Nokia und Hims & Hers sind zumindest im Plus. Die Gäste Frost da noch leicht im Minus, aber das, glaube ich, kommt schon wieder alles. Ich habe noch eine Frage zum Schluss. Wie bist du eigentlich auf deinen X-Namen gekommen, Sparsarkasmus? Um da gleich nochmal die Empfehlung auszusprechen, folgt ihm auf jeden Fall. Und lest auch gerne mal den ein oder anderen Artikel auf Aktienwelt 360. Wie bist du auf den Namen gekommen und wie ist so dein Empfinden für diese ganze X-Finanz-Community, von der ich ja recht begeistert bin? Weil ich finde, gerade unter den X oder unter den Finanzleuten und die sich da über das Thema auseinandersetzen, ist ein ganz fairer und guter Austausch. Was ziehst du daraus?
Ja, also kurz mal vorab die Brücke zu schlagen zu der Aktienwelt 360. Man findet mich ja dort nicht unter Sparsarkasmus, sondern unter meinem Klarnamen, wie man heute so schön sagt, Kajo Reimertshofer. Und ich habe mir damals den X-Account nicht unter meinem normalen Namen gemacht, weil ich das einfach so als, ja, aus Jux und Dollerei, auf gut Deutsch zu sagen, einfach einen Account erstellt habe und mir gedacht habe, jetzt guckst du dir das mal an, was da für Leute unterwegs sind und was man da rausnehmen kann für einen Mehrwert aus der Plattform. Und das war irgendwie zu einem Zeitpunkt, wo relativ viele neue Accounts irgendwie aus dem Boden gesprossen sind in der Finanzbereich. Und da hat man sich relativ schnell connected und einen schönen Austausch gehabt. Und dann dachte ich mir, das macht doch richtig Spaß. Und vor allem, es war ein Austausch mit Mehrwert. Also, wie du jetzt auch schon angedeutet hast, die Informationen sind relevant. Man kriegt einfach total verschiedene Meinungen. Der Austausch passiert überwiegend, zumindest mit den Leuten, mit denen ich mich gerne austausche, auf Augenhöhe. Man hat ja immer wieder irgendwelche Leute, die dann da reinbashen und denen irgendwas nicht passt, aber das hat man überall auf der Welt oder in allen Lebenssituationen. Und ja, das ist auch jetzt in den letzten Wochen immer mehr gewachsen, also sowohl mein eigener Account als auch die Accounts von den anderen, die da am Anfang quasi in der Bubble waren. Und die Bubble erweitert sich immer mehr und ich finde das einfach eine coole Geschichte, dass so viele Leute so wichtigen Content erstellen für Geldanlage und Finanzbildung in Deutschland und das für jeden theoretisch kostenlos nachschaubar.
Absolut, das ist ja auch so unsere Intention, warum wir das machen wollen. Wir wollen ja auch gemeinsam mehr für die finanzielle Bildung tun, damit sich die Leute mehr auseinandersetzen. Und wir haben auch das Gefühl, es bewegt sich ein bisschen was, aber es dauert und es ist auch sehr zäh. Aber ich glaube, es macht uns ja auch einen ganz Spaß und es ist ja toll, von solchen Geschichten zu erfahren, genauso die, wie du sie uns heute erzählt hast. Deswegen ist es so toll, dass wir jetzt immer spannende Gäste da haben. Und Kajo, schön, dass du da warst. Komm gerne mal wieder. Und Ben, hast du noch eine Frage?
Nö, war gut, aber auf jeden Fall weiß ich jetzt bei den Artikeln, dass ich auch ein bisschen nach unten scrolle und dann immer gucke, wer den Artikel geschrieben hat und dann die 5-Sterne-Bewertung dann hinterlasse. Was witzig, dass wir uns hier wieder treffen.
Ja, freut mich, dass du da immer ein Leser warst oder ein paar Mal zumindest. Ja, gerne 5 Sterne, freue ich mich natürlich immer drüber. Und danke für die Einladung.
Gerne, wir freuen uns auch über 5 Sterne für unseren Podcast. Hört gerne wieder rein und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.